Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück. Da war mal ganz kurz meine Stimme weg im Intro.
Ich hab's gehört.
Das zeigt immerhin, dass das Ganze immer live ist und wir das tatsächlich jedes Mal neu aufnehmen. Wir sind heute wieder nicht alleine. Ja. Ihr seht es natürlich alle schon im Titel oder auch auf YouTube sowieso schon im Bild. Wir haben heute einen Gast mit dabei, eine Gäste mit dabei. Aber wie immer, ne, Regeln müssen da bleiben, wie sie sind. Justin, hier bleibt alles, wie es ist. Führ uns doch mal ein.
Ja, erstmal willkommen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Was man dazu sagen muss, ganz kurz nochmal. Ich muss immer doppelt schmunzeln, wenn wir dieses Intro aufnehmen oder du das Intro aufnimmst und jemand dabei ist, der es das erste Mal hört. Oder dieser, weil das ist mir wirklich, ich mach's nicht mal und es ist mir unangenehm. aber nun gut. Ja.
Ich habe heute das erste Mal, ich habe sonst immer einfach irgendwie weggeguckt, weil ich mir das selber auch ein bisschen unangenehmer, wenn jemand Drittes mit dabei war.
Ja.
Aber heute habe ich das erste Mal auf Jette geguckt und geguckt, wie sie reagiert.
Ja, gut. Also ich führe uns ein. So viel dazu. Wir haben heute Jette am Start. Und da muss man sagen, vielleicht mal ein bisschen zur Geschichte, wie das alles kam. Jette hat uns angeschrieben mit einer, also auf die Folge mit Maxi, die ihr hoffentlich schon gehört habt, mit einer Nachricht, die uns, ja, ich würde schon sagen, sehr berührt hat und wo wir dann gesagt haben, doch, da kann man doch auf jeden Fall, da muss man eigentlich eine Folge draus machen, da es um ein Thema geht heute, was uns selbst auch sehr am Herzen liegt und das ist vor allem die, ja, die Stammzellspende, die DKMS. Keine Angst, es wird nicht trocken, deswegen haben wir ja Jette auch mit am Start. Jette selbst hat nämlich eine bekommen, muss man dazu sagen. Jette hat nämlich mit 16 Blutkrebs bekommen. Welche Art und welche Form ungefähr, besprechen wir gleich. Und hat die ganze Therapie hinter sich und dann trotzdem auch nochmal ein Rezidiv bekommen. Das heißt, das Ganze ist nochmal gekommen sozusagen und dann kam es zur Spende. Die gute Jette hat über das ganze Ding ein Buch geschrieben. Und auch das haben wir vorher gelesen, ich zumindest. Und genau, ich bin einfach sehr froh, dass wir dich heute begrüßen dürfen. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, danke Jette für deine Nachricht. Wir heißen dich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und du kannst dich sehr gerne auch nochmal selbst vorstellen und ein bisschen was dazu sagen.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf und hier mal ein bisschen ein paar Worte loswerden darf. Ich hoffe, es wird auch interessant. Ich finde, du hast es schon sehr schön gemacht mit der Vorstellung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt am Anfang noch mehr sagen soll. Also ich bin Jette, ich studiere auch Medizin, so wie Justin und Lukas. Und bin aber im Moment gerade im Labor und forsche da ein bisschen. Genau, und letztendlich ist bei mir der Wunsch mit dem Medizinstudium aber auch aus der Erkrankung gekommen. Und ja, ich finde es einfach wichtig, auch die Patientenseite immer mal wieder so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und ja, gerade vielleicht auch für Medizinstudierende, sich immer wieder klarzumachen, was das eigentlich für die Person bedeutet, die dann diese ganzen Erkrankungen haben, die man immer so lernt. Und ich glaube, da hilft es, wenn man manchmal so Beispiele hat. Also die Folge mit Maxi fand ich einfach auch mega gut und ja, habe mich da auch als Patientin einfach so verstanden gefühlt und wiedergefunden. Genau, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja genau der Grund, weswegen wir diese Folgen halt aufnehmen möchten, weil genauso wie du gesagt hast, man lernt von mir aus einen Amboss-Artikel, du kennst es ja auch jetzt aus dem Medizinstudium, man lernt diesen Artikel, der ist relativ theoretisch, trocken, aber was das wirklich genau bedeutet und was es bedeutet, eine Stammzelltransplantation zu bekommen, das weiß man eben nur, wenn man halt jemanden dabei hat. Und klar, man kann sich immer hinsetzen und sagen, yo, Spender, wie heißt das mal, Stäbchen rein, Spender sein, ne, lasst euch registrieren. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man halt wirklich eine Person halt sieht, die das Ganze wirklich bekommen hat. Das Ganze füllt das natürlich mit viel, viel, viel mehr Erfahrung. Deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir können ja sonst gerne auch dann in deine Geschichte reinstarten. Oder hast du noch was, Justin?
Nö, ich finde, wir können da eigentlich direkt einstarten. Was vielleicht ganz interessant ist, auch noch mal an der Stelle kurz zu sagen, dass ich hatte ja eben gesagt, du warst 16. Das Buch, das du geschrieben hast, ging ja auch quasi im Zeitraum vom September 2016 bis Mai 2019 ungefähr, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und so ungefähr. Und
2014 geht's los.
ja, genau, 2014 geht's los und du warst 16, jetzt haben wir versprochen, genau.
Ich verwechsel das selbst manchmal.
Ja, genau. Warum ich das jetzt eigentlich sage, ist der Grund, du hast halt nebenbei noch dein Abitur gemacht, ja. Beziehungsweise es war zumindest eine Phase, in der du auch an die Schule gedacht hast. Ich finde, das wird zumindest immer wieder deutlich. Und deswegen wollte ich einfach nur an die Leute sagen, die jetzt vielleicht noch nicht studieren und noch in der Schule sind, ist es vielleicht auch nochmal so ein bisschen dieses von, wie hätte ich mich da gefühlt? Also ich finde, man kann sich dann da auch ganz gut reinversetzen, weil die Leute haben natürlich den gleichen Schulstress gerade und so weiter und so fort. Deswegen auch an die Leute da, an euch, die jetzt vielleicht noch zur Schule gehen, könnte sehr interessant werden für euch. Aber Jette, das Wort würde ich gerne an dich jetzt übergeben. Ich habe das Buch gelesen, ich kenne die Story ein bisschen. Lukas ist da noch nicht ganz so bewandert und die anderen natürlich auch nicht. Ja.
Aber wir haben drüber gesprochen.
Ja, klar.
Also so ist nicht.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine im Sinne nur, jetzt kriegst du noch mal den Live-Bericht wie alle anderen.
Klar,
ja. Also fang doch gerne an und erzähl vielleicht einmal mal so ein bisschen, wie ging das los? Und vielleicht auch mal, damit die Leute, die sich auch ein bisschen auskennen, das schon mal einordnen können, was genau für eine Erkrankung war das?
Genau. Also im Prinzip, als ich die ersten Symptome hatte, wo ich natürlich noch nicht wusste, dass dahinter Blutkrebs steckt, da war ich halt gerade 16 Jahre alt geworden. Ich habe im April Geburtstag. Es ging dann schon so langsam auf die Sommerferien zu, aber ich war in der 10. Klasse. Das heißt, es standen noch mal so Prüfungen an, so die ersten richtigen Abschlussprüfungen quasi. War also in der Schule viel los und auch sonst habe ich eigentlich immer schon einen vollen Alltag, so mit Musik und Sport und allem drum und dran. Genau, und ich war halt einfach immer mal so ein bisschen müde, außer Puste. Ich wohne in Hamburg in der Stadt und fahre auch überall mit dem Fahrrad hin und plötzlich hat mich das auch total aus der Puste gebracht und so. Und ja, ich meine, so als 16-jähriges Mädchen denkt man sich so, ja, in dem Alter ist das vielleicht normal, dass einem mal schwummrig wird oder so. Das ist ja meistens dann irgendwie nichts Großes, sondern liegt einfach so ein bisschen in der Pubertät vielleicht oder dass man sich halt doch übernimmt, weil gerade so viel los ist oder irgendwie so. Und irgendwann hatte ich aber so eine kleine Stelle auf der Wange, was letztendlich wahrscheinlich einfach eine kleine Herpesinfektion oder so war, die dann dadurch gekommen ist, weshalb ich zur Kinderärztin gegangen bin und irgendwie noch eine Woche später hat die dann mal Blut abgenommen und ja, also für mein Gefühl war ich halt nur müde, aber an den Blutwerten war dann schon relativ deutlich zu sehen, dass halt irgendwas nicht in Ordnung ist und dann ging es doch relativ schnell ab ins Krankenhaus und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich dann in der Notaufnahme saß und dachte so, ich bin noch nicht so krank, dass ich jetzt im Krankenhaus gehöre. Also ich muss auch sagen, ich war vorher noch nie überhaupt in der Uniklinik, ich wusste nicht mehr, wo die ist oder wie es da aussieht. Ja, und habe mich einfach total fehl am Platze gefühlt. Insofern war es dann natürlich schon ein relativ großer Schock, als die Diagnose kam. Also die genaue Diagnose war dann eine akute lymphatische Leukämie, eine ALL. Und ja, das ist auch die häufigste Leukämie bei Kindern, wobei meistens sind die Kinder jünger als 16. Genau, und dann ja, habe ich mich ziemlich schnell eben auf der Kinderkrebsstation wiedergefunden und ja, die Therapien gehen eben auch relativ schnell dann los, weil man nicht so viel Zeit zu verlieren hat. Aber im Grunde sind die Heilungschancen mit so einer Chemotherapie mit ganz unterschiedlichen Medikamenten bei einer ALL halt sehr gut. Ja, insofern habe ich damit ziemlich schnell dann angefangen und bin da so reingekommen mit immer wieder stationären Aufenthalten, wo es dann Chemo gab und zwischendurch, aber wenn möglich auch immer viel zu Hause. Ja, ich hatte da auch das Glück, dass ich relativ wenig größere Komplikationen oder so von der Therapie hatte. Also ich meine, klar, so eine Chemo merkt man, das geht jetzt nicht komplett spurlos an einem vorbei, aber ich sag mal, keine größeren Katastrophen. Ja, insofern hatte ich dann auch das Glück, relativ viel zu Hause sein zu können und wo du vorhin schon so die Schule angesprochen hattest, kann ich vielleicht da noch kurz was zu sagen. Also als ich die Diagnose bekommen habe, war es dann halt Ende Mai. Das heißt, es ging schon so langsam auf die Sommerferien zu und in der Schule war halt nicht mehr so viel los. Das war für mich dann ganz gut, weil da konnte ich erstmal nichts machen und das war nicht so schlimm quasi. Dann waren Sommerferien und danach sind halt alle meine Freunde in die 11. Klasse gewechselt auf ein Gymnasium mit G8, also eben noch 2 Jahre bis zum Abitur. Und ja, ich hatte halt irgendwie so den Ehrgeiz, dass ich nicht wiederholen möchte, sondern dass ich eben gerne mit meinen Freunden zusammenbleiben will in dem Jahrgang. Und dann war so das große Ziel, halt Abi 2016 zu machen, zusammen mit den anderen. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, ob das funktioniert, weil wenn man so eine Chemo macht, ist man ja immunsupprimiert. Also hat im Prinzip ja keine Immunabwehr. Und was man dann überhaupt nicht machen darf, ist halt unter Menschen gehen. Also in die Schule gehen, den ganzen Tag in der Klasse mit 20, 30 Leuten sitzen. Deshalb musste ich zu Hause alleine Unterricht machen. Ich meine, nach Corona kann der ein oder andere sich das vielleicht vorstellen. Nur das Problem ist, dass damals natürlich nicht alles auf Online-Lehre ausgelegt war. Ich hatte dann einen Hauslehrer, der mich ein bisschen unterstützt hat, aber das war ein Realschullehrer und ich war dann halt 11. Klasse auf dem Gymnasium. Insofern war das so mittelmäßig passend. Ja, aber für mich war es irgendwie total gut, mit der Schule dann so eine Aufgabe zu haben und da irgendwie Ablenkung zu haben und da dann eben auch Dinge zu schaffen und zu erledigen. Und es gab ganz klar auch Tage, da konnte ich einfach nichts für die Schule machen. Ja, aber ich glaube, das war letztendlich dann auch was, was mir total durch die Zeit durchgeholfen hat. Also in dem Moment habe ich das gar nicht so gemerkt, aber im Nachhinein glaube ich, dass das eigentlich was war, was mich da wirklich durchgebracht hat, weil das einfach so ein bisschen Normalität gebracht hat, obwohl zu Hause Schule machen natürlich gar keine Normalität ist. Aber ja, ich glaube, es war letztendlich was total Wichtiges für mich in der Zeit.
Ja. Also es hat dich in der Zeit quasi, sagen wir mal, so ein Stück weit abgelenkt. Und jetzt ist nochmal meine Frage, so über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt ganz genau? Also von der, ich sag mal, von deiner Kinderärztin bis zu dem Zeitpunkt, an dem du jetzt bist, wo du die Therapie hattest. Das war jetzt ungefähr dann ein halbes Jahr, wenn ich das so richtig so im Kopf.
Also von der Kinderärztin bis zur Diagnose quasi ging es relativ schnell. Also das waren vielleicht 1-2 Wochen.
Okay.
Weil sie halt relativ zügig dann eben Blut abgenommen hatte und dann war es relativ offensichtlich. Also es war jetzt nichts Langes mit unklaren Symptomen oder so. Da hatte ich so gesehen echt Glück. Und genau, dann hat eben Ende Mai war die Diagnose, dann ging die Therapie eigentlich auch ein paar Tage später los, weil man eben nicht viel Zeit verlieren darf. Und letztendlich hatte ich die intensive Therapie, wo ich eben auch regelmäßig immer stationär kommen musste und die Chemotherapie meistens intravenös bekommen habe. Die ging dann über 7 Monate mit ja, ganz unterschiedlichen Blöcken und Zusammensetzungen und ich kann das bis heute nicht auswendig. Und danach kam dann noch eine Erhaltungstherapie. Die ging bis insgesamt 2 Therapiejahre voll waren, also dann eben bis im Sommer 2016. Und da war es dann aber eben so, dass ich meist eigentlich die ganze Zeit über nur noch Tablettenchemos genommen habe quasi. Ab und zu noch mal eine Lobalpunktion, wo man eben auch ein Medikament dann in den Liquor bekommen hat. Aber also im Vergleich zu den intensiven Monaten war das für mich einfach pure Freiheit. So. Ich durfte dann halt auch wieder zur Schule gehen. Also letztendlich war ich quasi nur ein halbes Jahr zu Hause. Ich glaube, ehrlich gesagt, sonst wäre es auch noch deutlich schwieriger gewesen, da wirklich den Anschluss zu behalten und so. Genau, ich durfte wieder in die Schule, ich durfte wieder Menschen treffen, ich durfte wieder meinen Hobbys nachkommen, ja, und habe das bisschen an Nebenwirkungen, was noch da waren von den Medikamenten, noch gern so ein bisschen runtergespielt.
Ja, also generell, ich finde, du redest da jetzt gerade sehr differenziert drüber und ich will jetzt nicht sagen, du tust das so ein bisschen ab, aber ich finde, man kriegt in deinem Buch dann schon einen sehr realistischen Einblick, dass das auch nicht einfach war, ja. Also ich finde das gut, wie du es gerade erzählst, aber man sieht in deinem Buch schon, dass das auch an einem nagt, ja, und du hast es eben gesagt, Corona, da verstehen die Leute das vielleicht so ein bisschen eher, was man da aber einen ganz entscheidenden Punkt nicht vergessen darf, das Leben bei dir ging außen, wie du schon sagst, außenrum weiter, ne, die Leute leben auch weiter, die Schule, hier ist ja, alle fahren so ein bisschen runter, ne, zumindest in der Regel, aber, das wollte ich dazu auch nochmal sagen, plus, du hattest jetzt eben gesagt, Hobbys, ich finde, das kann man auch nochmal sagen, an der Stelle, in Richtung nämlich Infektionsrisiko, eines seiner großen Hobbys war und ist ja, so wie ich das verstanden habe, bis heute ja auch das Reiten und die Pferde, ne? Und gerade bei Pferden ist es natürlich auch infektionstechnisch schwierig, ne? Ich sag mal, ein Junge, der als Hobby vielleicht League of Legends hat, der hat da vielleicht ein bisschen mehr Glück an der Stelle in dem Sinne, ne, was das Ausüben des Hobbys geht. Also auch da hast du große Abstriche machen müssen, ne? Das finde ich, kann man an der Sache, an der Stelle nochmal sagen. Auch an der Stelle, aber auch nochmal in Richtung der Schule, von dem, was ich mitbekommen habe, du darfst mich gerne korrigieren, aber das war einfach mein Eindruck beim Lesen, dass die Schule hier und da aber auch ein paar Dinge gemacht hat, um zu versuchen, dich zu unterstützen, ne? Also gerade die Big Band, deine eine Lehrerin mit dem, ich will da jetzt nicht zu viel vor spoilern für die Leute, die das Buch lesen möchten, da kommen wir auch später vielleicht gerne nochmal ein bisschen genauer drauf zu, aber vielleicht habe ich gerade einen Gehirnkasper, aber wenn mich nicht alles täuscht, ist auch der Titel des Buches daran so ein bisschen angelehnt, ja? Wir können ja mal an der Stelle, du kannst ja einmal sagen, wie das Buch heißt. Ich kann es ja einmal in die Kamera so lange halten und dann kannst du vielleicht ein bisschen was zur Entstehung des Titels erzählen, ja?
Ja, total gern. Also das Buch heißt We Want You Back, alles anders nach dem Krebs, und das We Want You Back kommt tatsächlich von der Big Band, von der Schul-Big Band, in der ich damals gespielt habe, zusammen unter anderem mit meiner Schwester, aber eben auch mit vielen Freunden. Und damals konnte ich dann eben auch nicht mehr am Sommerkonzert, was immer so den Schuljahresabschluss macht, teilnehmen, weil ich dann eben im Krankenhaus war und Therapie gekriegt habe und so. Und dann hat die Big Band eben ein Stück für mich gespielt, und zwar I Want You Back von den Jackson 5. Und die haben das aber eben umbenannt in We Want You Back. Und dann haben sie ein großes Plakat dazu gebastelt und das auf Video aufgenommen und alle drauf unterschrieben und Fotos gemacht. Und das Plakat habe ich dann eben auch nach Hause bekommen. Das hängt auch immer noch tatsächlich in meinem alten Kinderzimmer an der Wand. Es ist schon total ausgeblichen mittlerweile, aber ich glaube, bis es da von selber abfällt, wird das niemand da abnehmen. Und tatsächlich ist die Schrift auf dem Titel auch im Prinzip die originale Plakatschrift. Also das ist stümperhaft abfotografiert. ja, aber das war mir irgendwie total wichtig, weil mir das echt viel bedeutet hat und auch immer wieder total Kraft gegeben hat, wenn ich eben dann an die Wand geguckt habe in meinem Zimmer und da hing dieses Plakat und die ganzen Unterschriften da drauf und so. Oder auch das Video einfach mit so einem Gute-Laune-Song irgendwie. Mhm. Das war total schön und das hat mich noch weit über diese Zeit auch so ein bisschen getragen. Und es war total wichtig in solchen Momenten, weil, also ich möchte gerne nochmal betonen, was du auch gerade angesprochen hast, ne? So durch den Lockdown, da haben auch einige gesagt, naja, du kennst das doch, isoliert zu sein, aber es ist was ganz anderes, wenn halt alle irgendwie quasi die Welt ein bisschen stehen bleibt oder langsamer macht, als wenn du das Gefühl hast, ich bin die Einzige, die hier irgendwie in ihrem Zimmer festsitzt und draußen geht das Leben weiter und ich verpasse das alles. Und also ganz ehrlich,
gerade in dem Alter,
einiges, ne? Habe ich auch einfach verpasst. Ja, also da haben alle angefangen, Party zu machen. So, alle hatten den ersten Freund oder die erste Freundin, haben das erste Mal zu viel getrunken. naja, und auch noch andere Dinge, aber ja, da war ich einfach nicht dabei.
Ja, aber also, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich finde, das ist ja auch nochmal ein immenser Unterschied, ob man jetzt auch jetzt gerade zu Corona-Zeiten halt zu Hause sitzt oder ob man auch noch, ich sag mal, diese Krankheitsbewältigung, die gehört ja auch noch mit dazu. Das ist ja nicht nur, dass du zu Hause geblieben bist, weil dich jemand zu Hause eingesperrt hat oder so, sondern weil das hatte ja einen Grund. Du hast ja noch die Erkrankung, die kommt ja auch noch mit dazu. Das muss man ja auch noch, ich sag mal, in der Familie verarbeiten. Das muss man für sich selbst verarbeiten. Ja. Wie gesagt, das ist ja nicht nur in Anführungszeichen die Isolation, die man jetzt gerade hat, sondern genau in dem Alter, was du gerade sagst, man verpasst viel, alles andere geht weiter, plus man hat diese Krankheitsbewältigung. Mhm. Also es ist ja nochmal on top noch was mehr. Also sorry, dass ich unterbrochen habe, du kannst gerne weiterreden.
Nee, wobei ich muss halt auch sagen, so während dieser akuten Phase habe ich auch ganz viel einfach verdrängt. Also ich hatte zum Beispiel ganz ernsthaft keine Angst, dass ich daran sterben könnte oder so, obwohl das allein schon aufgrund der Therapie und der damit verbundenen Risiken jetzt nicht ganz so weit entfernt gewesen wäre und einige Sachen halt sehr schnell gefährlich werden können. Aber ich habe das halt irgendwie nicht so wahrgenommen und halt total verdrängt. Einfach, ich denke mal, so ein bisschen aus Selbstschutz. Und diese ganzen Fragen und Themen, die haben mich dann eigentlich erst später eingeholt, als ich mehr so die Ruhe dazu hat. Und ich glaube, das ist auch ganz normal und irgendwo gut, dass man dann nicht ganz alles auf einmal hat, weil ich glaube, dann wäre es doch sehr heftig. Insofern hat mich in der Zeit tatsächlich mehr so beschäftigt, dass ich halt ja Angst hatte, dass ich den Kontakt zu bestimmten Menschen verliere oder so, wenn man sich eben nicht mehr so häufig sieht, gerade auch irgendwie dann auf dem Ponyhof oder so, wo ich halt gar nicht mehr hin durfte. Ja, und dass man da irgendwie alleine bleibt am Ende oder so, was zum Glück natürlich nicht so war, weil ich einfach unfassbar tolle Freunde habe, die auch ja, viel für mich gemacht haben, unter anderem diese Big Band-Aktion, aber da war noch einiges mehr und die mir auch einfach manchmal dann echt Alltag nach Hause gebracht haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, manchmal herrscht da ja so ein bisschen so eine Berührungsangst oder so, so über was soll ich denn mit Jette jetzt reden, wenn sie so krank ist oder so, ne? Aber ganz ehrlich, ich fand es total schön, dann auch mal einfach was aus dem Schulalltag zu hören oder so, weil das halt einfach normal war und den normalen Tratsch will man ja trotzdem mitkriegen irgendwie. Ja, insofern fand ich das immer total cool, wenn es dann auch mal um normale Dinge gehen konnte.
Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil das war auch eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe oder einer der Dinge, über die ich mit dir nochmal sprechen wollte. Und zwar genau diese Sache von, dass du ein Stück weit verdrängt hast. Du hast in einer Seite deines Buches nämlich geschrieben, dass du sozusagen bis zum Ende der, also es steht relativ am Anfang, aber dass du bis zum Ende der Therapie dir gar nicht wirklich klar warst, was das jetzt bedeutet. So, also zumindest, dass es ne, ich habe nur so im Kopf, wie da eigentlich gefühlt, da eine Ärztin das Programm abgespult hat zur akuten lymphatischen Leukämie, Prognose 80%, kannst du dir dann ausmalen, was das heißt, dann irgendwie, ne, denkt man da jetzt drüber nach, was sind 80, was sind 20, gehöre ich zu den 20 oder nicht, aber für dich war immer dieses, du hast schon am Anfang das, also sehr früh gesagt, so, dass das für dich alles gar nicht, also dass das diese Realisation erst später kam. Und das deckt sich ja auch total mit dem, was Maxi in ihrer Folge erzählt hatte, dass das für sie währenddessen, von dem, was sie jetzt aus ihrer Sicht gesagt hat, gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen oder präsent war, wie zum Beispiel für ihren Vater. Oder bei dir war ja auch, steht ja auch dein Papa auch nochmal sehr gerade am Anfang nochmal im Mittelgrund und Mittelpunkt und das fand ich sehr interessant und da würde ich gleich meine zweite Frage anschließen, steht auch im Buch und zwar, dass du sagst, das deckt sich auch mit Maxi, deswegen habe ich mir das irgendwie so im Kopf behalten, dass der Punkt, ab dem du deine Chemo durchhattest oder die Tabletten durchhattest, eigentlich ein Punkt zum Feiern ist, aber für dich gleichzeitig ein Punkt der Unsicherheit war, weil man sich so einem gewissen, ab einem bestimmten Punkt sozusagen wieder klar wird, irgendwie kann ich meinem Körper noch vertrauen, denn konnte ich ja damals auch nicht. Und der Punkt, in dem man zur Kontrolle geht, ist ein Punkt, bei dem irgendjemand mich anguckt oder irgendwie sozusagen sich um mich kümmert, ne? Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen sagen, wie fühlt sich das so an? Dann dieser Moment, wo du sagst, du bist da jetzt erstmal fertig. Und ja, eigentlich würde, also ich glaube für Leute, die das nicht kennen, die denken sich so, freu dich doch, du bist doch durch, du musst jetzt erstmal in größeren Abständen wieder zur Kontrolle oder was auch immer. Das, ne?
Ja. Also ich glaube, bei mir war das halt auch ganz extrem so, dass so während die Therapie lief, da habe ich halt gar nicht so weit gedacht. Also jetzt gar nicht, weil ich pessimistisch war oder so, aber also in den intensiven Chemoblöcken, da ist es sowieso so, du kannst nur von Tag zu Tag gucken, wie es dir geht, wie das Blutbild so aussieht, geht die Therapie weiter oder müssen wir das verschieben, weil irgendein Wert sich noch nicht regeneriert hat oder so. Also da kann man sowieso irgendwie eigentlich gar nichts planen. So maximal die nächsten 2 Tage, wenn man Glück hat. Insofern, ja, war ich da halt, sag ich mal, was sowas angeht, vielleicht immer so ein bisschen kurzsichtig und dann denke ich, also, oder ja, war es bei mir, glaube ich, ganz oft so, dass ich dachte so, naja, es ist ja aushaltbar, ist alles in Ordnung, ist okay, ne? Und ja, dann geht man da so durch den Alltag und plötzlich ist halt, also dieser Zeitpunkt Sommer 2016 und da ist die Therapie zu Ende, das war für mich am Anfang echt, das war wie 20 Jahre entfernt gefühlt. Und plötzlich war ich dann da und ich hatte mir, also klar, irgendwie hatte ich überlegt, so naja, was will ich mal nach der Schule machen und so, aber ich hatte mir irgendwie nicht so konkret Gedanken darüber gemacht, wie es dann weitergeht. Und das hat mich halt total überrumpelt. Und dann war es halt wirklich so, dass ich gegen Ende der Therapie hatte ich schon auch Nebenwirkungen von den Tabletten und so, ganz klar. Und ich war irgendwo auch froh, sie dann los zu sein und das geschafft zu haben. Und es freut sich ja auch so im Umfeld eigentlich jeder mit dir so, hey, du bist jetzt fertig. Wobei viele, glaube ich, auch gar nicht so viel dann mehr mitbekommen haben, so von dieser Erhaltungschemo, weil es halt einfach, mein Alltag schon wieder relativ normal war. Aber in mir kam halt einfach total die Angst hoch, weil ich dachte so, ja, jetzt sind da keine kleinen Tabletten mehr, die mir irgendwie helfen, dass diese Leukämie wegbleibt. Ne? Und das war einfach total ungewohnt. Irgendwie, ich weiß nicht, weil es ist vielleicht verrückt, aber ich habe halt ganz viel Sicherheit an diese kleinen Tabletten jeden Abend gehängt. Und als sie nicht mehr da waren, konnte ich mich an denen halt nicht mehr so festkrallen. Und dann habe ich einfach ganz viel in Frage gestellt. Ne? So, schafft mein Körper das jetzt irgendwie, dass er nicht wieder Leukämiezellen produziert? Und noch dazu kam dann eben auch, dass ich dann gerade 18 geworden war, dass ich dann nicht mehr in der Kinderonkologie weiter betreut werden konnte, sondern eben zu den Erwachsenen wechseln musste. Und das war schon einfach ein Unterschied. Ne? Also allein schon, wenn man das vorher gewohnt war, irgendwie zur Tür reinzukommen, an der Anmeldung mit Vornamen begrüßt zu werden setz dich schon mal direkt ins Wartezimmer und dann geht es nicht zur Blutentnahme venös, sondern dann gibt es einen kleinen Fingerpieks und ein buntes Pflaster. Und ne, das sind irgendwie auch so die Leute, die einen so komplett durch diese Zeit begleitet haben und die ja irgendwie einen auch wieder gesund gemacht haben. Wo ich mich wirklich dann eben auch wohl und sicher gefühlt habe mit der Zeit. Und da musste ich dann eben weg zu Menschen, die ich gar nicht kannte, die mich plötzlich gesiezt haben. Und ich meine, mit 18 war es noch ultra ungewohnt, irgendwie zumindest für mich gesiezt zu werden. Und plötzlich hat man eben auch ganz viel Verantwortung irgendwie selber. Und also es ist ja manchmal auch gut, dass man eine Entscheidung dann einfach alleine treffen kann, aber es ist halt auch ungewohnt. Und da kam dann eben irgendwie so ganz viel Unsicherheit zusammen. Dann war die Schule zu Ende, so dieser gewohnte Alltag fiel plötzlich weg und eigentlich war das alles ja total toll, weil ich hatte dann freie Zeit und konnte quasi machen, was ich will und habe keine Therapie mehr und so, aber mir hatte halt echt total der Halt irgendwie gefehlt und ich habe echt lange gebraucht, um das irgendwie die Gedanken so oft durchzuspielen, dass sie mich irgendwann nur noch gelangweilt haben und ich dann wieder sagen konnte so, okay, es bringt jetzt nichts, irgendwie Angst zu haben. Ich meine, wenn ein Rückfall kommt, dann ist das total scheiße, aber dann wird es nicht besser dadurch, dass ich jetzt irgendwie jahrelang davor Angst habe.
Ja.
Dass ich eben nach und nach auch wieder sagen konnte, hey, ich kann Sport machen, ich schaffe meinen Alltag mit vielen Aktivitäten, ich kann alles machen, was ich will, mir geht's gut, ich fühle mich gut, dann wird da nichts sein. Ja. So, und also dieses Selbstvertrauen in das eigene Gefühl wieder zurückzukriegen, das hat echt gedauert. Und tatsächlich, vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, aber war das auch was im Rezidiv jetzt so ein bisschen schwierig wurde für mich, weil zum Zeitpunkt der Rezidivdiagnose hatte ich überhaupt kein Symptom, was ich selbst gemerkt habe. Also ich habe ganz normal studiert, also beziehungsweise ganz normal, es war das erste Corona-Semester, ne? Aber im Prinzip ganz normal, sechstes Semester. Ich habe dadurch, dass wir so viel Online-Veranstaltungen hatten, so viel asynchron, viel zu viel gearbeitet, weil dann kann man ja tagsüber arbeiten und abends die Vorlesungen machen oder so. Ich war trotzdem bei den Pferden, war reiten, war joggen, war dies und das und halt nur zur Routine-Nachsorge und dann waren die Leberwerte komisch und das war aber im Prinzip alles. Ich habe nichts gemerkt davon und ich hatte dann echt Angst, dass ich danach halt wieder einfach total lange dieses Vertrauen zurückgewinnen muss irgendwie in meinen Körper und tatsächlich ist es im Moment okay, würde ich sagen und ich glaube, es hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich eben weiß, okay, ich habe neue Zellen bekommen und die sind ja vielleicht schlauer als meine alten, das waren.
Ja, verstehe ich den Punkt. Mal eine kurze Zwischenfrage, du darfst auch gleich, nur ganz kurz beantwortet, über den Zeitraum, ich kann mir das immer so schwer vorstellen, wie viele Lumbalpunktionen hast du bekommen bisher?
In meinem Leben?
Ja.
21.
Ja, das ist nämlich, Das wollte ich nämlich gerade mal so ne, weil ich konnte es gerade nicht mehr einschätzen, aber es mussten ja ein paar sein. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, könnt ihr gerne nochmal in unsere Neurologie-Folge reinhören. Da durfte ich einmal eine machen, aber du kannst ja mal ganz kurz nochmal sagen, wie fühlt sich das an, ungefähr was wird gemacht. Aber ja, und ist das mittlerweile nur noch so ein Ding für, ja, okay, muss halt gemacht werden? Also stumpft man da ab oder wird man da empfindlicher? Das wäre meine Frage.
Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau beantworten, weil 20 von den 21 Lumbalpunktionen waren in der ersten Therapie. Das lag daran, also normalerweise sind es ein Ticken weniger in der Behandlung, aber ganz am Anfang wurden halt in meinem Liquor auch vereinzelt ein paar Krebszellen gefunden, weshalb man dann lieber ein paar mehr gemacht hat. Genau, und in der Kinderklinik gibt es aber den Luxus, dass man dafür ein kleines Schläfchen bekommt und
Ah,
dann
okay.
eben sich einfach
Na
nicht so
gut.
erinnert. Das ist einfach ganz angenehm. Insofern fand ich das nie so schlimm. Und ich hatte, also einige haben dann ja auch mal schlimm Kopfschmerzen oder so danach. Das hatte ich vielleicht mal vereinzelt, aber meistens nicht. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, darf man sowas hier sagen, aber ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und meine erste Autofahrt mit Führerschein war am Nachmittag nach einer Lumbalpunktion. Weil ich einfach das überhaupt nicht gereilt habe, dass es vielleicht nicht so gut wäre, wenn ich vormittags in Sedierung war, irgendwie nachmittags 2 Stunden durch die Gegend zu cruisen, weil ich das, weiß ich nicht, so auf dem Zettel hatte, dass
Sag mal,
es
Lukas, wie geht man eigentlich damit um? Machen wir uns hier strafbar oder was? Nicht Spaß, alles gut.
Nein,
Ja,
ist glaube ich
okay.
schon verjährt, aber
Meine Schwester direkt am Start. So, ne? Gut.
nein, aber also mir ging es tatsächlich eigentlich immer relativ gut, dann auch so direkt danach wieder.
Okay.
Und die eine Lumbalpunktion habe ich mitbekommen bei vollem Bewusstsein jetzt eben zur Rezidivdiagnose. Und ich muss ehrlich ja sagen, es war total in Ordnung. Also die größte Angst, die ich dabei hatte, ist, dass ich mich aus Versehen bewege, weil man halt doch irgendwie wegzuckt oder so. Da
Ja,
hätte ich gern wen gehabt, der mich einfach festhält oder so.
ja.
Aber so vom Pieks in den Rücken, also achso, wir haben noch nicht gesagt, was da eigentlich passiert, ne?
Ja, ist okay, aber kannst du.
Aber ist bei einer Lumbalpunktion nicht normalerweise nicht jemand dabei, der einen
Nicht
festhält?
immer,
Nicht
nee.
immer,
Nö,
aber.
wenn du einen Praktikanten dabei hast, dann ja.
Okay.
Ansonsten muss man ja mal so sagen, nee, das ist nicht immer so.
Ich dachte, das ist
Nee.
so. Ich sag mal, wäre schön eigentlich, wenn jemand dabei wäre
Ja,
normal.
nee, das ist leider nicht immer so. Ich glaube, also, sorry, du kannst gleich gern weiterzählen. Also, meine Erfahrung war, wenn du schon weißt, dass das eine Patientin oder ein Patient ist, der super ängstlich ist und vorher schon ultra Schiss hat, dann hast du jemanden dabei oder versuchst irgendwie jemanden mal mitzunehmen. Aber wenn das jetzt, sonst glaube ich nicht. Also,
Ja,
bei einer Erfahrung war
okay,
das nicht
also.
immer so. Ne?
Okay.
Genau. Sorry, aber du darfst gern weitererzählen.
Nee, also ich fand es tatsächlich total aushaltbar. Allerdings muss ich dazu sagen, vorher irgendwie in der Visite, als der Oberarzt eben angekündigt hat, dass noch eine Lumbalpunktion gemacht wird, was mich auch nicht so überrascht hat, da hat er einfach so einen total blöden Spruch gebracht und fragte dann halt so: Ja, haben Sie denn schon mal eine Lumbalpunktion gehabt? Dann meinte ich eben: Ja, in der Kinderklinik, aber eben immer mit Sedierung. Und er meinte dann sowas wie: Ja, naja, Sie als Medizinstudentin wird so ein kleiner Pieks ja nicht stören. Und ich finde halt, also solche Sprüche,
Ja.
ich weiß nicht, das geht einfach gar nicht. Ja, es war am Ende nicht schlimm und ich hätte, also ich habe es ja auch gemacht, jetzt ohne, also klar mit einer lokalen Betäubung, aber halt nicht mit mehr. Nur, ich weiß nicht, also.
Man ist halt nicht nur das, ne? Du bist halt in einer anderen Rolle in dem Moment und auch da kann man Angst haben, ne? Also klar.
Ja, total. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, Justin, aber wenn ich jetzt eine Intervention habe bei einem Arzt, dadurch, dass ich Medizinstudent bin, weiß ich, wie das im Hintergrund halt eigentlich läuft und weiß ich, dass da vielleicht auch mal, ich sag mal, der ein oder andere Eingriff halt stattfindet, wo es heißt, ja, okay, jetzt mach du da halt mal und derjenige macht es das erste Mal oder diejenige. Ne? Und dass das vielleicht nicht immer so, ich habe früher, weißt du, als ich ein Jugendlicher war, als ich ein Kind war, war für mich immer in der Medizin, die sind alle hochprofessionell, die können das, da kann gar nichts passieren. Für mich war immer so, da kann gar nichts passieren. Aber dadurch, dass man halt Medizinstudent ist, weiß ich, ja, doch, da kann auch was bei passieren und da läuft vielleicht auch manchmal nicht alles ganz, ganz flüssig. Deswegen habe ich manchmal sogar vielleicht sogar eher noch ein bisschen mehr Schiss dadurch, dass ich Medizinstudent bin.
Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, um jetzt dann den Überblick zu schaffen, wer jetzt sich seit 10 Minuten ärgert und sagt, jetzt sag doch mal, was eine Lumbalpunktion ist. Am Ende ist es eine Untersuchung vom Hirnwasser. Ja, dabei beugt sich der Patient oder die Patientin so ein bisschen vor, damit man die Wirbelkörper hinten sozusagen die Fortsätze so ein bisschen auseinanderkriegt. Und dann kriegt, ich mache das jetzt sehr provisorisch, ja, und dann gibt es eine Nadel in den Rücken, ja, und dann kommt da das Hirnwasser irgendwann raus. Du gehst halt quasi in den Kanal. So, es klingt jetzt sehr, ne, so. Wer das ganz genau wissen will, anatomisch korrekt und nicht, ne, nochmal in die Folge reinhören bei DocCheck googeln oder sonst was, das findet man auch raus. Aber das ist es vom Ding. Nein, man sticht nicht ins Rückenmark. Okay, so. Also, ja, das denken
aber viele. Aber das ist ja das, was wir alle sagen.
Genau, nein, man sticht.
Man kann auch Lumbalpunktion googeln, auf Google Bilder gehen und dann denke ich, kriegt man da auch ein ganz
genau, gutes Bild, also man sticht da nicht ins Rückenmark rein, keine Angst. Genau. Aber du hattest es eben schon angesprochen. Vielleicht gehen wir dann auch einfach mal weiter. Du hattest gesagt, du hast jetzt bei der Rezidivdiagnose sozusagen nichts vorher gemerkt. Und wie kam es denn dann, wie ging es denn dann weiter? Hat man dann wieder versucht, nochmal eine Chemo zu geben? Oder wie ist denn das weitere Verfahren?
Genau, also bei der Rezidivdiagnose hat es ungefähr so einen Monat gedauert oder so, bis man dann auch festgestellt hat, dass eben die Leberwerte nicht an der Leber liegen, sondern wieder an der Leukämie. Und dann war relativ schnell klar, dass man es erstmal mit Antikörpern versuchen will und mal gucken, was draus wird. So, da ist, ist ja alles noch relativ neu, hat eben den großen Vorteil, dass es eben nicht so giftig ist wie so eine Chemo. Insofern wurde ich dann erstmal mit einem Antikörper behandelt. Also man kriegt vorher noch so ein bisschen Cortison immer, um erstmal so diese Tumorzelllast zu verringern. Und dann habe ich eben auch einen Antikörper bekommen und der hat in meinem Fall auch total gut angeschlagen. Also ich habe den, glaube ich, 4-mal bekommen, immer im Abstand von einer Woche. Dann wurde nochmal geschaut und dann war im Knochenmark tatsächlich überhaupt gar keine Leukämie mehr nachweisbar, schon nach einem Monat. Und ich kenne ja noch, wie das mit der Chemotherapie war, die quasi das Gleiche bewirkt hat und was ich da für Nebenwirkungen hatte. Und jetzt war es halt wirklich so, okay, nach der ersten Gabe hatte ich eine Nacht Fieber, aber das war weniger als nach der Corona-Impfung. Also so ein bisschen schlapp vielleicht und so, ne? Aber wirklich so gut wie nichts habe ich davon gemerkt. Das fand ich einfach total faszinierend, auch wenn man ja vielleicht durchs Studium so ein bisschen jetzt versteht, wie es theoretisch funktioniert. Und wenn du dann aber da sitzt und das tropft halt einfach eine klare Flüssigkeit in dich rein und jetzt so eine Auswirkung, das fand ich einfach ja sehr spannend auf jeden Fall. Und ich habe dann noch einen zweiten Zyklus von diesen Antikörpern bekommen und obwohl die so gut angeschlagen haben, war aber eben klar, dass das nicht ausreicht, weil bisher, wenn man quasi dann aufgehört hat zu therapieren, kann man eigentlich die Monate zählen oder ja, ist die Zeit auf jeden Fall gezählt, bis halt das nächste Rezidiv kommt, weil das halt eigentlich nicht der Fall ist, dass diese Antikörper ausreichen, um wirklich jede Krebszelle im Körper irgendwie auszumerzen, auch wenn man es irgendwann halt nicht mehr messen kann. Und insofern war eigentlich von Anfang an schon klar, dass möglichst eine Transplantation folgen soll. Zum einen, glaube ich, weil ich jetzt einfach noch jung war und man es jetzt einmal gut und richtig und alles frisch machen wollte, sozusagen. Dann war auch eigentlich, in der ersten Woche nach Diagnose kam dann schon zum ersten Mal ein Arzt aus der KMT-Abteilung, also KMT steht eben für Knochenmarktransplantation, vorbei und hat mal gefragt, ob ich denn Geschwister habe, weil eben Geschwister, wenn sie passend sind, eigentlich so die besten Spender sein können, die man kriegen kann. Also es geht da ja um die HLA-Merkmale, die übereinstimmen müssen zwischen Spender und Empfänger. Und bei den Eltern wäre es jetzt zum Beispiel so, ich habe meine Gene ja zur Hälfte von meiner Mama und von meinem Papa oder jeder von uns. Und insofern kann man maximal zur Hälfte mit seinen Eltern übereinstimmen. Ja. Wenn man Glück hat, hat man aber eben die gleiche Kombi wie vielleicht ein Geschwisterkind von sich abbekommen. Die Chance ist natürlich nicht ganz so hoch, nur so 25%, logischerweise. Aber bei meiner Schwester war das der Fall. Und Tatsächlich wussten wir das dann auch relativ schnell, weil sie eben vorher schon bei der DKMS registriert war und wir im Prinzip nur noch nachfragen mussten, was sind denn ihre Merkmale? Und dann ja, wussten wir relativ schnell, dass sie eben als Spenderin für mich in Frage kommt, was für mich und ich glaube aber auch für sie und für unsere ganze Familie einfach total erleichternd war, dass wir wussten, dass sie eben die Spende machen kann, dass wir in dem Fall eben nicht darauf angewiesen waren, dass es einen Fremdspender gibt oder dass jemand gefunden wird und dass der dann auch tatsächlich spendet und so. Ich glaube, das wäre nochmal einiges mehr an Unsicherheit gewesen. Ja, insofern waren wir da sehr happy. Und letztendlich ging es dann auch 2,5, 3 Monate nach Diagnose los mit der Transplantation.
Und da würde ich dich jetzt auch einfach gerne mal bitten, wie läuft das eigentlich ab? Erzähl das doch einfach mal, weil klar, man kann sich bei der DKMS schlau machen, das ist auch echt eine schöne Seite, da ist klar aufgezeigt, wie läuft das Ganze für den Spender ab. Es wird eigentlich immer aus der Spendersicht halt gezeigt, was, wenn, klar, die wollen natürlich, dass man sich da registriert, ist auch super wichtig, aber wie läuft das für dich genau ab? Was passiert dann an so einem Tag? Ist das an einem Tag oder ist das eine OP? Erzähl mal, wie war das für dich und wie lief das Ganze ab? Und für deine Schwester natürlich auch.
Ja, genau. Also den allerersten Termin hatte ich quasi zusammen mit meiner Schwester, die durfte da mitkommen. Da ging es hauptsächlich dann aber eben um meine Behandlung. Ja, das war einfach ein langes Gespräch mit der einen Oberärztin, wo erzählt wurde, okay, wie bereitet man jetzt auf die Spende vor? Wann geht es voraussichtlich auf Station? Wann gibt es welche Medikamente oder Bestrahlung habe ich auch bekommen? Und ja, ne, wie ist dann der Verlauf, worauf ist hinterher zu achten? Jetzt natürlich noch nicht so ganz detailliert, aber um schon mal so einen groben Überblick zu kriegen, was einen so erwartet. Dann wurden sowohl ich als auch meine Schwester halt nochmal komplett untersucht. Natürlich meine Schwester, dass sie eben gesund ist, um zu spenden, dass sie sich selbst damit nicht in Gefahr bringt. Ja, und bei mir eben auch, um einmal so den Status zu erheben, mit welchem Zustand geht man jetzt in die Transplantation rein. Ich hatte da das Glück, jetzt natürlich noch relativ fit zu sein, weil ich eben nicht schon, weiß ich nicht, Monate vorher Chemo bekommen habe oder so. Genau, also ein kompletter Check-up mit Herzecho und Lungenfunktion und alle möglichen Laborwerte und ach, was weiß ich was alles. genau, und dann bin ich so eine gute Woche vor der Transplantation auf Station gekommen und dann wurde auch relativ kurzfristig vorher auch nochmal eine Knochenmarkpunktion gemacht, dass man eben noch sehen konnte, okay, im Moment sehen wir immer noch nichts wieder von der Leukämie. Das ist dann halt so die beste Ausgangslage eigentlich für die Transplantation. Man ja, möchte am liebsten eben auch gar nichts sehen, wenn man damit anfängt. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube ziemlich genau eine Woche vor dem Transplantationstag ging dann eben meine Konditionierung los. Und die Konditionierung ist eben die Therapie, die dann im Prinzip mein Immunsystem ausgelöscht hat. Das waren 3 Tage mit Ganzkörperbestrahlung und 5 Tage mit Chemotherapie. Und dann waren nochmal 2 Tage Pause, damit quasi das ganze Gift auch wieder aus dem Körper rauskommt. Und ja, dann gab es die Spende. Und am Spendentag ist letztendlich dann meine Schwester halt morgens auch ins Uniklinikum gekommen. Sie musste sich vorher dann eben den Wachstumsfaktor spritzen. Da hatte sie auch so ein bisschen Nebenwirkungen, wie das ja auch beschrieben ist, aber war eben da auch gut unterstützt von dem, ja, den Ärzten, die sie quasi mit der Spende betreut haben. Genau, und dann saß sie da und hat sie am Zellen gesammelt. Und tatsächlich ist meine Schwester ungefähr einen Kopf kleiner als ich. Deswegen war es schon angekündigt, naja, vielleicht müssen wir auch 2 Tage sammeln, wenn es noch nicht so viele Zellen sind oder so. Aber sie hat auf jeden Fall Vollgas gegeben, weil sie ziemlich viele Zellen da schon rausfiltern konnten. Genau, dann kam halt irgendwie mittags quasi fertig und dann kam auch relativ schnell die Nachricht, okay, es sind genug Zellen, wir können heute eben schon transplantieren, müssen nicht noch morgen weitersammeln. Und dann ist es eigentlich relativ unspektakulär, weil dann kommt eine Ärztin ins Zimmer, bringt so einen Beutel mit, der nicht viel anders aussieht als eine normale Bluttransfusion. Ja, und da sind dann die 9 Stammzellen drin. Und die kriegt man dann eben als Infusion. Ich glaube, das lief über 1 Stunde oder so. Und das war es dann erstmal. Ich muss aber ehrlich sagen, so die meisten Nebenwirkungen auch von der Konditionierungstherapie und so, die kamen dann in den Tagen danach. Mhm. Weil das dauert dann eben noch eine gewisse Zeit, bis die Stammzellen wirklich anwachsen im Blut und bis sie eben auch wieder neue Blutzellen produzieren. Das ja. heißt, ja, in der Zeit braucht man eben Erythrozyten einfach als Transfusion ständig. Man braucht Thrombozyten als Transfusion ständig, weil man sie eben nicht selbst produzieren kann. Und die Leukozyten kann man nicht transfusieren, also hat man sie nicht. Deswegen ist das eben so die heikelste Phase, wo man wirklich komplett ohne Immunsystem auch sehr isoliert ist und ja, sich an sehr viele Hygienevorschriften halten muss und so, um sich da dann eben keine Infektion einzufangen, weil man dem halt nichts entgegensetzen könnte. Und in der Regel dauert es so um die 14 Tage, bis die Zellen dann anwachsen. Und ja, dann wurde mir schon angekündigt, dass sich dann die meisten Nebenwirkungen auch bessern. Und das war tatsächlich auch so. Und ganz pünktlich an Tag 14 waren bei mir auch die ersten Leukozyten wieder zu messen. Und dann ja, weiß man schon mal, okay, das hat ungefähr funktioniert. Und ich durfte dann tatsächlich eine Woche später auch nach Hause, was ziemlich früh war, so an Tag 21. Aber ja, ich weiß nicht, ich war so froh, aus diesem Raum raus zu sein, weil ja, durch Corona eben auch absolutes Besuchsverbot war, weil das natürlich ein total vulnerabler Bereich ist und so. Aber wenn man dann irgendwie schon über einen Monat da komplett alleine in seinem Zimmer hockt und irgendwie gar keine sozialen Kontakte hat, außer zu den Pflegekräften, die das ZVK-Pflaster wechseln oder so, dann wird es irgendwann doch relativ hart. Und ja, dann muss man natürlich zu Hause auch noch auf total viele Dinge achten. Also was das Essen angeht, das muss keimarm sein, alles muss sauber sein und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen nervig, aber zu Hause sein ist dann trotzdem gut.
Meine Frage dazu, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat deine Schwester quasi diese periphere Entnahme bekommen. Das ist, finde ich, da vielleicht ein ganz guter Punkt, um da mal so ein paar Rahmenbedingungen mal zu klären und an der Stelle mal zu sagen, du hast es ja schon schön beschrieben, deiner Schwester und dir geht es gut, glücklicherweise, also sowohl du und vor allem deine Schwester jetzt auch, um euch dazu zu motivieren, hat diese Spende gut überlebt und dir geht es gut. Ihr braucht davor keine Angst haben, das ist Nummer eins. Ich glaube, ein großes Missverständnis, was viele haben, erstmal alle Links in der Videobeschreibung ist klar, ne, zu deinem Buch, zur DKMS und so weiter, ist, dass die Leute Angst haben, weil alle Leute an Knochenmarkspende denken und sofort glauben, ich werde jetzt irgendwie an meiner Christa Jacka oder also an meinem Beckenkamm da punktiert und brauche eine fette OP und kriege am besten noch irgendeine Fettembolie oder sowas dabei. Tatsächlich ist es ein bisschen anders. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Und da würde ich Lukas einfach mal bitten, ein bisschen was dazu zu erzählen.
Ja, kannst du genau, auch noch mal was machen. Ich meine, du hast die beiden Möglichkeiten ja eigentlich schon genannt. Das ist halt einmal die periphere Spende, die eigentlich nicht anders abläuft als eine Blutentnahme. Und das ist die häufigste Variante. Ich glaube, 80% sind tatsächlich diese periphere Spende und nur 20% sind eben die von dir eben angesprochene Operation. Deswegen, ja, seid da, ich würde sagen, jetzt nicht schüchtern, sondern meldet euch da auf jeden Fall an, weil es ist eben der seltenere Fall, dass man einen Geschwisterteil hat, der oder die für einen eben spenden kann. Ich habe gehört, das sind nur 30% aller Stammzelltransplantationen sind nur von Geschwistern und die weiteren 70% sind natürlich darauf angewiesen, dass, ich meine, wäre es jetzt in Jettes Fall so gewesen, dass ihre Schwester nicht hätte spenden können oder wenn deine Schwester nicht hätte spenden können, wärst du darauf angewiesen gewesen, dass irgendjemand in Deutschland oder auch darüber hinaus, ich glaube, die DKMS ist auch über die Grenzen hinaus aktiv, darauf angewiesen gewesen, einen passenden Spender oder eine passende Spenderin zu finden. Und das kann mitunter schon mal wirklich sehr, sehr, sehr langwierig sein, wenn man überhaupt halt leider jemanden findet. Und ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass sich jeder da wirklich registriert. Das geht ganz easy. Einfach auf DKMS gehen. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Man kann sich online registrieren. Man kriegt sein Stäbchen zu sich nach Hause geschickt, muss da einmal ein bisschen wischen in den Wangen. Ja, das ist nicht mal ein Corona-Abstrich. Da muss man nicht mal richtig hinten in den Schlund oder das Gehirn punktieren. Ja, ja. Sondern man muss da einfach nur mal ein bisschen im Mund rumwischen und das Stäbchen wieder zurückschicken. Und alles Weitere kommt dann auf einen zu, wenn man denn tatsächlich ja jemanden gefunden hat, für den man halt dann spenden kann. Und dann heißt das tatsächlich immer noch nicht, dass man auf jeden Fall diese Spende durchführen kann. Dann wird trotzdem nochmal eine kurze Blutentnahme gemacht. Dann wird nochmal ein Checkup gemacht, ob das tatsächlich hundertprozentig matcht, dass dieser Match gefunden wurde. Und dann entscheidet sich eben, ist das eine periphere Spende, die eben, also im Prinzip eine Blut, es ist wie Blutspenden dann.
Ja.
So stelle ich es mir zumindest vor, dass es wie Blutspenden ist. Und es, oder halt eben diese Operation, aber das ist halt eben in viel, viel, viel weniger Fällen überhaupt der Fall, dass man halt, genau, und so läuft das Ganze dann eben ab. Und
Zwei Dinge, die ich noch ergänzen würde. Die eine Sache, die du gesagt hattest, deine Schwester hat vorher Wachstumsfaktoren bekommen. Das sind halt einfach, ist einfach nur nochmal dazu da, um die Produktion, sage ich mal, vorher anzuregen, ne? damit dann mehr da ist. Ne? Du hast es schon erzählt, deine Schwester ist Kopf kleiner gewesen. Und die zweite Sache noch, dass, also zum Thema Operation klingt ja immer crazy, aber das eigentliche Risiko dieser Operation ist einfach nur das von einer allgemeinen Anästhesie sowieso. Also das ist jetzt keine Operation, wo man sich sagt, da hast du plötzlich irgendwie kranke Blutungsgefahr oder sowas. Nur damit euch das nochmal klar ist, da wovon wir sprechen ist, das, wo du sowieso, wenn du irgendwie eine Narkose bekommst, sowieso am Start ist. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen.
Ja, das größte Risiko ist eben die Vollnarkose, beziehungsweise eigentlich Allgemeinanästhesie, aber das Risiko, muss man ja auch nochmal dazu sagen, ist ja auch schon ein sehr geringes.
Ja.
Also eine Vollnarkose, wie man sie ja nennt, ist, also da gibt es sehr, sehr, sehr selten Komplikationen.
Ja.
Das ist eben das größte Risiko an dieser Operation.
Genau. Eine nächste Sache, die man vielleicht auch noch dazu sagen kann, du hast ja schon gesagt, wenn du auserkoren wirst, dann ist es noch nicht mal unbedingt, weil du, also dann muss trotzdem noch mal genauer gecheckt werden. Und am Ende, ich meine, das ist natürlich, wäre natürlich schade, aber niemand hat euch dann aufs Papier festgenagelt, dass ihr das machen müsst. Ihr habt noch mal oft die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr kriegt eine Betreuung auch danach. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht kannst du es ja auch noch mal erzählen, ob das bei deiner Schwester jetzt auch war. Aber von dem, was ich auf der Seite gelesen habe, werden die Leute, die gespendet haben, auch noch mal intensiv nachbetreut. Also können danach noch Fragen stellen, wenn sie gesundheitliche Versorgung aus irgendeinem Grund, was auch immer noch brauchen. Ne? Ihr werdet auch ganz genau durchgecheckt. Ihr seid da unter guten Anleitungen. Und das ganze Ding, meine ich, ist ja sogar schon seit euch, das habe ich mir aufgeschrieben, das müssen wir mal eben ablesen. Ich habe mir irgendwas mit 1988 aufgeschrieben. Auf jeden Fall gibt es keine von diesen Wachstumsfaktoren, keine Studien, die irgendwann mal Langzeitfolgen oder Langzeitnebenwirkungen in irgendeiner Art und Weise beschrieben haben. Also auch langzeitig ist da nichts, wofür ihr Angst haben müsst. Ja. Aber wie war denn das bei deiner Schwester? Hat sie danach auch nochmal eine Nachbetreuung bekommen?
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob sie tatsächlich nochmal irgendwie zu einem Termin oder so war, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall auch Ansprechpartner hatte, also sowohl so quasi während der Spende, ne, also in dieser Zeit mit dem Wachstumsfaktoren und als sie dann ja da kommen musste und halt da auch betreut wurde und so, aber ich meine sogar, sie war auch danach nochmal zu so einem Check-up oder so da und eben vorher auch ganz ausführlich und es gibt ja auch eine lange Liste tatsächlich an Ausschlusskriterien für Spender, weil man einfach überhaupt nicht will, dass der Spender irgendein großes Risiko eingeht oder ne, dass da irgendein Risiko besteht. Das ist natürlich das allererste, dass man sich dabei nicht selbst in Gefahr bringt. Aber ich glaube, da muss man keine Angst haben, sondern das wird sehr, sehr gut untersucht und nachgeguckt und so. Und letztendlich, meine Schwester hatte von dem Wachstumsfaktor eben auch Nebenwirkungen, so ein bisschen Grippe ähnlich und so. Aber da kann man dann eben dann auch oder da wurde ihr dann auch gesagt, sie soll ruhig dann auch Medikamente nehmen, also mal ein Schmerzmittel oder so. Also das muss man jetzt nicht komplett aushalten und im Endeffekt rettet man damit, dass man vielleicht das mal 2-3 Tage erträgt, eben ein Leben. So, ne? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier sitzen und mit euch einen Podcast aufnehmen würde, wenn ich diese Spende nicht gekriegt hätte vor einem Jahr. Wer weiß, wie lange das mit den Antikörpern gehalten hätte quasi, ne? Oder was es sonst für Optionen gegeben hätte und ich glaube, wenn man das dann nochmal sich so vor Augen führt, dann finde ich, sollte es keine Frage sein. Und sie wird es auf jeden Fall auch wieder machen.
Ja, deswegen nehme ich eigentlich sogar jeden, der hier zuhört, eigentlich schon fast in die Pflicht, wenn er nicht schon registriert ist oder wenn sie nicht schon registriert ist, auf den Link unten zu gehen, DKMS, und auf Bestellen drücken oder Spenderin werden. Und sich da registrieren zu lassen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
Ja, genau. Das kann sozusagen auch jeder machen ab 17. Die eigentliche Spende kann wirklich erst, wenn ihr volljährig seid, auch passieren, aber ihr könnt euch mit 17 schon mal anmelden und dann werdet ihr ab 18, also ab dem 18. Geburtstag dann in die Datei wirklich aufgenommen. Das beschleunigt halt einfach das ganze Prozedere nochmal. Und nochmal, natürlich sind alle Leute eingeschlossen, wenn wir jetzt mal Spender sagen oder so. Wir sagen so oft irgendwas gerade, was man gendern müsste. Nehmt uns das nicht übel, sind natürlich immer Männlein und Weiblein gemeint, ne?
Aber selbstverständlich. Oh, aber selbstverständlich.
Wie ist denn das, Jette? Hat sich da, also seitdem diese Spende passiert ist von deiner Schwester, zwischen euch was geändert? Also hast du das Gefühl, dass du irgendwie, dass ihr dann, also das klingt vielleicht auch super klischee-mäßig, vielleicht ist es danach auch so überhaupt nicht so, aber ich stelle mir das so vor, wie du eben schon sagst, vielleicht wärst du nicht hier ohne deine Schwester, dass sich da dann doch irgendwie nochmal was Besonderes ausbildet. Ja.
Ja, doch, also ich finde, es ist schon so ein bisschen so, wobei ich würde fast sagen, dass das schon ab dem Zeitpunkt so war, wo wir halt wussten, dass sie für mich spenden kann.
Mhm.
Also das, weiß ich nicht, da hatten wir eben noch ein bisschen Zeit und es war Sommer und ich durfte jetzt halt auch wieder nicht viel unter Leute und so, aber so zu zweit kann man dann ja trotzdem nochmal was unternehmen und da haben wir einfach auch im Sommer dann noch Zeit für schöne Erlebnisse so zusammen gehabt und ich glaube, die hätten wir uns nicht genommen, so explizit irgendwie, wenn das eben nicht so eine besondere Situation gewesen wäre und ja, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie nochmal so ein bisschen inniger geworden ist, dass es ja einfach irgendwie nochmal auf ein anderes Level gekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben nee. Soll, aber ja, ein Teil von mir ist jetzt eben sie. Also.
Ja, total, total.
Ja, ja. Ich glaube, das kann man auch nicht beschreiben, wenn man das nicht, also in der Situation dann nicht war. Wie will man das auch, ich sag mal, wie will man das auch richtig beschreiben können?
Ja, ja, also ich muss auch sagen, also ich fühle mich ja jetzt nicht körperlich anders, ehrlich gesagt. Also höchstens, also ich würde das immer alles noch auf die Nebenwirkungen und so und ne, also dieses Ganze, das geht ja nicht komplett spurlos an einem vorbei, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich merke das, dass mein Blut anderes ist oder so, aber so dieses, ja, weiß ich nicht, das, was man halt nicht körperlich fühlt, sondern einfach nur so vom Herzen her, das ist irgendwie schon anders geworden.
Ja, ja. Ich sag mal, das ist ja jetzt auch nicht üblich, dass man seinen Spender, seine Spenderin kennt. Aber es ist ja auch eigentlich so, dass man, ich glaube, mindestens 2 Jahre keinen Kontakt, bzw. anonymer Kontakt nur normalerweise bestehen darf.
Mhm. Ja, das kommt auch noch dazu, für die Leute, die sich da für besonders interessieren. Das wäre auch meine Frage gewesen. Also, ihr müsst ja wissen, ich habe ja das Buch gelesen und da geht es ja auch noch nicht bis zum Rezidiv. Deswegen an die Leute, die gerne nochmal die volle Story ne, genauer wissen wollen, Link in der Beschreibung zum Buch. Und deswegen war für mich eigentlich auch eine der Frage eigentlich, kennst du deinen Spender oder deine Spenderin? Und wenn ja, habt ihr Kontakt? Und das hat sich dann natürlich erübrigt, aber umso schöner, dass das geklappt hat. Ja, ihr seht hier ganz live quasi eine Story, die, ich meine, du kannst im Rahmen des Möglichen ja alles machen. Du studierst Medizin, du machst es erfolgreich, du kannst forschen. Reiten tust du auch, gehe ich mal von aus, noch.
Ja. Ja.
Und das ist einfach schön, dass man Leuten damit helfen kann. Und wie gesagt, bei der Registrierung, ihr müsst nicht mal irgendwo hingehen, ja. Wenn wir jetzt hier von Blutspenden sprechen oder so, ich finde auch, man kann Blut spenden, wir waren jetzt auch regelmäßig Plasma spenden und so, da geht man aber noch irgendwo hin. Aber da jetzt wirklich gibt es ja, es gibt für mich persönlich keine Ausrede. Es tut nicht weh, ihr müsst euren Purpose nicht mehr aus dem Haus bewegen, ihr müsst nur auf den Link gehen, euch ein Set bestellen und das war's.
Ja,
so.
Ja. Ja, und man muss sich mal wirklich, wirklich vorstellen, was man da einem anderen Menschen wieder für ein Leben wiedergibt. Ich meine, vielleicht haben nicht alle diese Verbindung zum Reiten oder hatten nicht das gleiche Hobby, aber jetzt für von mir aus die Jungs da draußen, die nicht reiten, stellt euch mal vor, ihr könnt nicht zum Handball gehen, ihr könnt nicht zum Fußball gehen, ihr könnt nicht, weiß nicht, früher vielleicht ins Stadion gehen oder was, gut, geht jetzt eh nicht, aber
sollte zumindest nicht gehen.
Sollte man zumindest nicht gehen, aber stellt euch das alles mal vor, überlegt euch, was ist gerade euer größtes Hobby und wäre das für euch so möglich oder nicht und damit gibt, also ihr könnt quasi einem anderen Menschen die Möglichkeit geben, das wieder zu erleben und das vielleicht auch einfach in einem jungen Alter. Und es ist eigentlich auch egal. Selbst wenn man auch 30, 40, 50, 60 ist oder sowas, ist eigentlich das Alter völlig wurscht. Aber wir könnten einem anderen Menschen damit das, ja, einen großen Teil des Lebens wiedergeben.
Genau. Ich würde jetzt gar nicht nur so, ich sag mal, so besondere Sachen wie eben so ein Hobby oder ins Stadion gehen oder so hervorheben wollen, sondern ganz ehrlich, mir ist auch durch beide Erkrankungen so bewusst geworden, wie schön ein Alltag ist. So ein ganz unaufgeregter Alltag, auf den man sich irgendwie so ein Stück weit verlassen kann und wo es, der ja im besten Falle einem eben auch gefällt. Ne? Also, dass man in seinem Alltag eben Dinge hat, die einen Spaß machen und die einen freuen, ja, und Kleinigkeiten, die einfach toll sind. Ja, und ich finde es manchmal so ein bisschen traurig quasi, dass irgendwie erst so eine Erkrankung zumindest mir dann nochmal so explizit die Augen dafür geöffnet hat. Mhm. Aber ich finde, es ist halt wirklich so, ne, dass ich diese ganzen Dinge einfach viel mehr wahrnehme, seitdem ich sie einfach dann wirklich eine Zeit lang nicht mehr hatte. Und was ich noch ergänzen wollte, ist, nicht nur mir ist ja quasi mein Leben weiter geschenkt worden, sondern auch für meine Familie, meine Freunde und so weiter, ist das natürlich einfach, hoffentlich, denke ich, ist das schön. Und das, ich finde, das vergisst man immer so leicht, ne? Aber da hängen ja einfach noch viel mehr Leute dran, als jetzt der Patient oder die Patientin, die das betrifft. Und auch die müssen damit irgendwie umgehen und auch die hoffen und bangen und leiden da in gewisser Weise drunter. Und das ist was mir immer wahnsinnig leid tut und wo ich mich auch irgendwie immer so ein bisschen schuldig fühle, obwohl ich weiß, dass das ja eigentlich Schwachsinn ist. Ich habe mir das ja jetzt nicht ausgesucht, irgendwie krank zu werden. Aber trotzdem ist es dann so, dass Leute traurig sind wegen mir oder so. Ne? Mhm. Und auch für die ist es einfach natürlich total hoffnungsvoll, wenn es dann eben einen passenden Spender gibt und das stattfinden kann und man diese zweite Chance bekommt oder vielleicht auch schon die dritte.
Ja, ich habe überlegt, ob man, wahrscheinlich sind deine Eltern, wie du es gerade auch gesagt hast, an der Stelle vielleicht in der Folge jetzt auch ein Ticken zu kurz gekommen, aber leider können wir auch nicht alles, richtig abdecken, gerade wenn man dann nur in der dritten Person spricht, wie gesagt, beide haben in dem Buch, das klingt jetzt immer richtig wie so billige Werbung, die Werbung ist natürlich unbezahlt, es geht hier natürlich um guten Zweck, beide haben in dem Buch auch nochmal ein Kapitel geschrieben, aus deren Sicht, und auch deine Schwester hat nochmal geschrieben, also, wie gesagt, wen es interessiert, der oder die kann dann natürlich gerne nachlesen. Da würde ich dann einfach drauf verweisen. Denn ich glaube, der Hauptfokus oder die Message ist in dem Sinne klar geworden. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn wir auch nur ein oder zwei, natürlich hoffentlich ein paar mehr, dazu bringen können, die sich jetzt anmelden. Genauso wie Blutspenden, möchte ich auch nochmal sagen, geht Blutspenden auch jetzt in Corona-Zeiten. Die sind da, also zumindest da, wo wir spenden, sehr vorsichtig. Gerade jetzt ist es wahrscheinlich wichtiger denn je, dass man da die eine gute Tat am Tag da absolviert. Ne?
Geht mir richtig ans Herz heute, muss ich ganz ehrlich
sagen. Ja, aber es ist ja so. Ne?
Das sind wirklich diese Folgen, die mir wirklich ans Herz gehen.
Ja.
Sag ich dir ganz ehrlich.
Nicht kullern.
Bitte?
Nicht die Träne kullern.
Nee, die kommen jetzt nicht. Die sind gerade mal ganz kurz. Die sind jetzt nicht in die. Na, weil. Ja. Ich weiß nicht, der ein oder andere Moment, muss ich auch, als du von der Big Band erzählt hattest und so. Das war schon auch.
Doch, ist emotional.
Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
Ja, klar. Aber das ist doch das, was den Podcast und sowas ausmacht. Und ich, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass du dich bei uns gemeldet hast, weil.
Ja. Wirklich, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du so offen darüber über alles gesprochen hast.
Gibt es denn noch was du unbedingt loswerden wolltest? Ich wollte oder wir wollten dich jetzt auch nicht irgendwie abkappen. Wenn du noch irgendwas hast, was dir ganz stark auf dem Herzen liegt, dann darfst du das natürlich noch gerne loswerden.
Vielleicht noch einmal so der Punkt, gerade eben auch an angehende Ärzte und Ärztinnen, was, glaube ich, einem auch manchmal nicht so bewusst ist, obwohl man eigentlich denkt, ist ja klar, dass eben junge Patienten doch manchmal ganz schön andere Bedürfnisse haben als ältere Patienten. Also jetzt die zweite Behandlung habe ich ja auch komplett in der Erwachsenenabteilung jetzt gemacht und ganz ehrlich, ich fühle mich da schon echt immer ein bisschen fehl am Platz, so wenn ich irgendwie 30 Jahre Abstand gefühlt zu dem nächstjüngsten Patienten habe. Mhm. Also ich finde es als Patientin halt immer total wichtig, dass ich trotzdem als Mensch irgendwie gesehen werde, weil ich ja eben mehr bin als die Erkrankung, wegen der ich jetzt gerade da bin. Und weil eben bei jungen Leuten dann ganz andere Dinge auch immer noch eine große Rolle spielen als vielleicht bei älteren Patienten. Und das ist leider nichts, was irgendwie das Gesundheitssystem abrechnet oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, für mich gehört das halt auch zum Arztberuf dazu, da irgendwie sensibel zu bleiben und einfühlsam zu bleiben und ja, irgendwie immer noch den Menschen hinter der Erkrankung zu sehen und eben auch den jungen Menschen zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich erst dann eigentlich so richtig gut betreut, wenn ich eben das Gefühl habe, irgendwie mein behandelnder Arzt oder meine behandelnde Ärztin nimmt mich ernst und ja, redet halt nicht nur über meine Diagnose irgendwie. Und wie gesagt, ich glaube, das ist sowas, da würde man jetzt sagen, ja klar, aber das irgendwo verstehe ich auch beide Seiten, dass es schnell verloren geht im stressigen Alltag und so, ne? Aber ich glaube oder ich hoffe, dass eben auch so direkte Geschichten das auch immer nochmal verdeutlichen, wie wichtig sowas einfach ist und wie wichtig da eben einfach eine gute Beziehung auch ist zwischen Arzt oder Ärztin und Patient, Patientin. Ja, weil es geht einfach um was in diesen Behandlungen, ne? Und selbst wenn es quasi nicht so eine lebensbedrohliche Situation ist, geht es bei Gesundheit immer um viel. Und ja, das ist jetzt vielleicht hier mein Wort zum Abend. Also keine Ahnung, ich bleibt empathisch.
Nee, ich denke, das ist gut, was du sagst.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Also gut, dass du darauf nochmal aufmerksam bist. Ich hoffe immer so, dass ich mir sowas immer beibehalten werde, weil klar, man denkt darüber nach, aber ich hoffe auch, dass ich mir das für die Zukunft auf jeden Fall auch beibehalte. Also ich möchte mir das beibehalten und ich hoffe, das werde ich auch tun.
Ja, ich finde, man merkt auch immer jetzt in dieser Folge, jetzt wo du es auch nochmal ansprichst, man kann dem Ganzen, was du durchlebt hast und was wie viele Dimensionen das hat, ne? Familie, die Erkrankung selbst, deine Pubertät irgendwo auch oder dein Heranwachsen, dann Rezidiv, Spenden, ärztliche Seite, gerade weil du ja auch Medizin studierst, das Abitur, man kann dem Ganzen nicht gerecht werden in so einer Folge. Ne, das muss euch auch klar sein, die ihr gerade zuhört. Wir können diese ganzen Dimensionen nicht fassen, leider. Aber wir können euch versuchen, so ein bisschen so einen Einblick zu geben, ja, deswegen. Ja.
Wenn, dann müsste man eine ganze Staffel draus machen.
Ja, da musst du wirklich eine Staffel draus. Ne, nur, dass ihr das wisst, ja. Genau, das wollte ich auch nur noch mal dazu sagen. Wir versuchen das so gut wie möglich irgendwie darzustellen. Deswegen vielen Dank noch mal an der Stelle. Aber ja, behaltet euch einfach bei, dass es halt auch mehr ist als nur das, was wir hier erzählen. Das sind Jahre von Emotionen und so weiter eben in einer Stunde zusammengepackt. Ne? Das funktioniert auf dem Papier auch schon nicht wirklich und in der Realität erst recht nicht. Ne? Nur damit ihr das noch mal wisst, genau.
Ja. Für manche Sätze, die ich jetzt gesagt habe, habe ich auch Jahre gebraucht quasi.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Du beschreibst das alles sehr differenziert. Das ist ja das Gleiche, was Maxi auch gesagt hat. Das ist ja eine ganze Entwicklung, die da stattfindet. Und die Entwicklung sieht man auch im Buch. Ja, kann ich auch so sagen.
Ich glaube, das ist auch immer, also ich arbeite auch ehrenamtlich halt in der Kinderonko und habe da auch immer wieder Kontakt zu, ich sag mal, frischen Patienten. Und ich glaube, das ist aber auch nichts, wo man jetzt sagen kann, ach, mach das doch mal so und so und leg mal den Schalter um, ne? Sondern das ist eben auch so ein gewisser Prozess, den man da irgendwie durchmachen muss, ja, um gewisse Dinge dann einfach selbst zu erkennen und nicht nur gesagt zu kriegen vielleicht.
Ja, ja. Eine kurze abschließende Frage vielleicht noch. Möchtest du Kinderonkologin werden?
Ja. Kann ich ganz knapp beantworten. Nein, das ist, ich habe so tolle Vorbilder in dem Bereich kennengelernt und die Forschung, die ich gerade mache, ist auch im kinderonkologischen Bereich und je mehr ich da reinschnuppere, desto mehr werde ich eigentlich bestätigt darin bisher. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann nochmal anders kommt, aber im Moment kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Würden mir 75 nächste Fragen zu einfallen, aber das dann vielleicht wirklich ein andermal. Jette, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut. Ich kann, denke ich, für uns beide sprechen, dass wir beide wieder sehr viel lernen konnten. Gerade für uns auch, wie du schon sagst, als herangehende Ärzte, hoffentlich dann irgendwann gute Ärzte, bin ich für jede Erfahrung, die man kriegt, immer sehr dankbar. Und ja, wie gesagt, Links zum Buch in der Beschreibung, zur DKMS auch. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Vielen Dank, wie gesagt, dass du dabei warst. Ja.
Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen Platz bekommen habe.
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich auch sehr gefreut über die Folge. Ich kann mich eigentlich den netten Worten von Justin anschließen. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als ich schließe den Podcast.